Ich lese jetzt aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Wer mitlesen möchte, kann mitlesen. Ich werde so lange warten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Da wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschaffen. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies ererben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Bis dahin, wir wollen uns, soweit wir können, zum Gebet erheben. Lieber Vater, wenn wir hier zusammenkommen, dann tun wir das in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben eben einen Blick in die weite Zukunft getan, ja einen Blick in den Himmel getan. Du gestattest es uns in deinem Wort, dafür sei dir von ganzem Herzen Dank. Und das, was wir eben gehört haben, das wird eintreffen. Du hast es mit einem Amen gesagt. Es ist wahrhaftig. Dafür sei dir von ganzem Herzen Dank. Es wird der Tag kommen, wo du einmal die Tränen abwischen wirst und Geschrei und Not nicht mehr sein wird. Das dürfen wir jetzt schon im Glauben erfassen und sehen. Und wenn du heute uns hier zusammengerufen hast, geführt hast, so glauben wir, dann möchten wir dich bitten, dass du den Holger segnest, dass du ihn lenkst durch deinen Heiligen Geist, dass du durch ihn zu uns redest und dass wir richtig hören können, dass wir nicht vorbeihören, dass wir auf das konzentriert sind, was du uns zu sagen hast, damit unser Leben verändert wird, dass wir etwas mitnehmen können heute, das worüber wir nachdenken können, das uns nicht mehr loslässt, das uns verändert. Damit rechnen wir, das glauben wir, das möchten wir. Und wenn du dein Wort sagst, dann ist es eine große Gnade, dass noch diese Zeit ist. Und deshalb lass uns das nicht vergeblich sehen, dass du auch heute Morgen mit uns redest. Das haben wir uns Geschwister grüßen lassen. Wir wollen sie dir anbefehlen. Besonders wollen wir beten für die Schwester Gerd, die im Krankenhaus ist, dass du ihr Gnade schenkst, dass sie wieder genesen kann, dass Besserung eintritt. Du mögest sie segnen, Herr. Auch alle anderen Alten, Kranken und Schwachen möchte ich dir hinlegen, die nicht mehr kommen können, aus den verschiedensten Gründen, dass du ihnen immer wieder neu groß wirst, dass sie den Blick auf dich wenden können. Und wenn wir die verschiedenen Versammlungen angesagt haben in der kommenden Woche, die Zusammenkünfte und auch die unter der Woche zwischendurch passieren, wie die Frauenstunde, Bibelgesprächskreis, Bibelgrundkurs, Jungschar, Jugend, Sonntagsschule, dann wollen wir auch für diese Zusammenkünfte beten, dass du auch dort gegenwärtig bist, auferbaust, segnest. Dass deine Gemeinde zugerüstet wird, dass Menschen herausgerufen werden, auch für den Impulsabend. Mögest du Gnade schenken, auch für den Einladeaktion, dass wir Menschen begegnen, die du zum Glauben berufen hast, dass sie sich einladen lassen, dass sie angesprochen werden durch dein Wort. Noch ist der Letzte nicht herzugerufen. Deshalb sind wir mit hineingenommen in diesen Dienst des Herausrufens, des Verkündigens. Lasst euch versöhnen mit Gott. Danke, dass du uns diese Zeit, diese Gnade noch schenkst. Wenn wir hier zusammen sind, dann wollen wir dein Volk Israel nicht vergessen, das in Bedrängnis ist, in Not ist. Und besonders wollen wir unser Geschwister dort gedenken, dass du ihnen in diesen Drangsalzeiten und Notzeiten dort Glaubensmut schenkst, Verzagtheit überwinden lässt, Herr, im Blick auf dich, und dass sie weiter auch dein Wort verkündigen können an ihr Volk, dass der Messias Jesus Christus ist. Das mögest du weiter schenken und wirken, Herr. So wollen wir dir danken für diesen heutigen Tag. Wollen dir danken für das Zusammensein, für die Gemeinschaft, für das gegenseitige auch Reden und Stärken, danach das gegenseitige Auferbauen. Du mögest es schenken. Hab Dank dafür. Amen.
Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Jeder Mensch braucht eine Perspektive. Wir alle brauchen eine Perspektive, auf die wir zuleben können. Seien es die kleinen Perspektiven unseres Lebens, wie der nächste Urlaub, den wir geplant und ins Auge gefasst haben, auf den wir uns freuen, auf den wir zuleben, oder seien es die großen Perspektiven. Die Bibel zeigt uns die großen Perspektiven für unser Leben, auf die wir zuleben können. Die nächste große Perspektive für uns als Christen ist unsere Entrückung zum Herrn. Wir warten auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt, an dem er uns zu sich nimmt, um, wie Paulus es schreibt, bei ihm zu sein alle Zeit. Paulus schreibt von diesem Tag, dass wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und Johannes sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das sind große Perspektiven, auf die wir zuleben dürfen. Darauf freue ich mich, ihm Auge in Auge gegenüberzustehen, von Angesicht zu Angesicht, wenn alle Hüllen fallen. Aber die Bibel zeigt uns sogar noch weiter in der Zukunft liegende Perspektiven, auf die wir uns auch freuen können. Von einer der letzten großen Perspektiven unseres Lebens lesen wir hier in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. So hart es klingt, die Erde, auf der wir leben, der Himmel über uns, den wir sehen, all das ist nicht ewig. Es wird untergehen im Gerichtsfeuer Gottes. Das sagt die Bibel ganz klar. Ich erinnere mich, dass ich vor etlichen Jahren bei einem naturwissenschaftlichen Vortrag in der Urania war und der Professor, der dort diesen Vortrag hielt, gleich zu Beginn das so knallhart hingestellt hat. Unser Kosmos, unsere Erde, die werden untergehen. Die sind endlich. Das All zieht sich wieder zusammen. Das wird alles einmal erlöschen hier, das Leben. Und ich weiß, wie das durch diesen vollbesetzten Saal in der Urania wie so ein Schock ging, als der das so knallhart hingehauen hat. Nun, er hat uns wieder getröstet und meinte, das würden wir in unserem Leben nicht erleben. Das würde sich so in einigen Jahren Millionen abspielen, sodass wir uns da keine Sorgen machen bräuchten, weil wir eh vorher sterben würden. Aber es war trotzdem ein erschütternder Gedanke. Unser blauer Globus, der ist nicht für ewig. Der hat ein Ende. Der wird untergehen. Jesaja verkündet es schon in Kapitel 51, Vers 6. Er sagt: Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten. Denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Wir werden also von Gott aufgefordert, uns Himmel und Erde bewusst anzuschauen und uns dann klarzumachen, das alles wird im Feuer untergehen. Vielleicht schauen Sie sich mal Ihr Auto unter dieser Perspektive an oder Ihre Schallplattensammlung, Ihre Videosammlung, Ihr Haus, damit wir mal innerlich gelöst werden von diesem starken, materialistischen, diesseitsbezogenen Leben. Machen Sie sich das einmal klar, an dem Ihr Herz so hängt, wenn es eine Schramme kriegt, wenn es kaputt geht, wenn es beschädigt wird. Fürs Feuer, häng dein Herz nicht dran. Das ist nicht die Dimension unseres Lebens. Und dann sagt Gott aber auch, aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen. Das ist das, was alles überdauert. Darum sollen wir uns kümmern. Das ist das Wesentliche. Das ist das, was hinausreicht über diese Himmel und diese Erde. Das muss geklärt sein in unserem Leben, dass wir daran teilhaben. Denn das wird nicht durch nichts beschädigt oder aufgelöst werden. Und Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Markus 13, Vers 31, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. All das, was wir draußen sehen, das ist geradezu flüchtig, vorläufig. Und das, was wir hier haben, das besteht über diesen Himmel und diese Erde hinaus. Warum erfüllt immer all das, was wir sehen und anfassen, unser Leben komplett und das rutscht völlig an den Rand? Warum? Das ist das, was bleibt. Davon wollen und sollen wir uns prägen lassen, denn das hat Bestand über alles hinaus. Himmel und Erde werden vergehen, jawohl, aber meine Worte werden nicht vergehen. Petrus beschreibt das in seinem zweiten Brief in Kapitel 3 mit den Worten ab Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Was für den Menschen ohne Gott eine Schreckensnachricht sein muss, dass unser Globus im Feuer untergehen wird, das ist in Wirklichkeit Eine gute Nachricht. Denn nach der Bibel handelt es sich bei dem Untergang von Himmel und Erde eben nicht um eine Katastrophe, die im Nichts endet, wo unsere Erde aufglüht und dann ist alles weg, dann ist nur noch Finsternis und Leere da. Genau das, sagt die Bibel, wird nicht geschehen. Diese Katastrophe endet nicht im Nichts, sondern der Untergang des jetzigen Himmels und der jetzigen Erde sind ein notwendiger Durchgang in eine neue Welt. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, die von Sünde und Unrecht, von Tod und Zerstörung gekennzeichnet sind, die müssen untergehen, um einem neuen Himmel und einer neuen Erde Platz zu machen, in welchen, wie Petrus es schreibt, Gerechtigkeit wohnt. Und von dieser großen Perspektive redet unser Text hier in Offenbarung 21 und auch noch weiter in Offenbarung 22. Das Problem liegt nun darin, dass es hier um Dinge geht, die, wie es Paulus einmal im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 schreibt, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das heißt, Gott hat für uns etwas vorbereitet, was sich keiner ausdenken kann, was so schön, so großartig ist, dass es alles übertrifft, was wir mit unseren Augen sehen, mit unseren Augen hören und mit unserem Gedanken, unserer Fantasie uns jetzt hier ausmalen können. Es ist noch viel größer, noch viel schöner. Aber das macht es natürlich auch schwierig, von diesem großen, schönen, alles Denken übersteigendem jetzt in menschlichen Worten und Begriffen zu reden und es zu verstehen. Hier soll eigentlich das Unsagbare ausgesagt, das Unvorstellbare vorstellbar gemacht werden. Unsere Vorstellungsmöglichkeiten sind nun einmal an unsere hiesigen Gegebenheiten gebunden. Und vielleicht ist das der Grund, warum diese neue Welt von Johannes nicht im Einzelnen ausgemalt, sondern überwiegend durch Negationen, Verneinungen beschrieben wird, die an unsere jetzige Welt anknüpfen. Was diese neue Welt im Einzelnen ist, kann in unseren Sprach- und Denkmöglichkeiten nicht wirklich ausgesagt werden. Aber es kann ausgesagt werden, was alles nicht mehr sein wird von dem, was unsere heutige Welt prägt. In Vers 4 heißt es, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und in Vers 3 vom 22. Kapitel, kein Fluch wird mehr sein. Und in Vers 5 des 22. Kapitels, und Nacht wird nicht mehr sein. Sämtliche Folgen der Sünde und des Todes, die seit dem Sündenfall die Geschichte dieser Welt und doch auch die ganz persönliche Geschichte jedes einzelnen Menschen geprägt haben, wird es in dieser neuen Welt Gottes nicht mehr geben. Versuchen wir uns das doch einmal vorzustellen. Ein Leben, wo all diese Dinge nicht mehr sind. Das, was wir jetzt wieder in Italien von dem Erdbeben, die Schule stürzt zusammen, die Kinder sind tot, die Eltern wollen sie abholen und ein Schmerz. Tod wird nicht mehr sein. Schmerz wird nicht mehr sein. Geschrei wird nicht mehr sein. All das gibt es nicht mehr. Stellen Sie sich mal ein Leben vor, wo all diese Dinge nicht mehr sind. Das sagt die Bibel von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Aber selbst diese Perspektive ist offenbar Gott noch zu wenig. Mitten in diesem Offenbarungsgeschehen, was wir hier in Offenbarung 21 lesen, mittendrin, was eigentlich erst noch immer von Engeln vermittelt wird, mitten in diesem Geschehen ergreift Gott auf einmal selbst das Wort, um sein ganzes Gottesprogramm in einem einzigen Satz erstmal zu enthüllen. Es heißt hier: Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach. Jetzt ergreift Gott selbst das Wort. Das ist Originalton Gott aus seinem Munde. Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist Gottes Programm, alles neu zu machen. Der Gott, der in Jesus einen neuen Bund gestiftet hat, der heute neue Menschen schafft, die, wie wir nächsten Mittwoch hören werden, in Neuheit des Lebens jetzt wandeln und leben. Der wird nicht nur einen neuen Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem schaffen, sondern der wird am Ende seiner Wege zuletzt alles neu machen. Und alles heißt eben auch alles. Da ist nichts und niemand ausgeschlossen. Gott fängt mit seinem Erneuerungsprogramm heute bei uns in unserem kleinen Leben an. Da fängt das an, da soll das auch anfangen. Aber er hört damit nicht auf, bis er einmal alles neu gemacht hat. Zu beachten ist, dass Gott dieses Wort nach der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde spricht, wo das also schon da ist. Und dass er diesen Satz nicht im Perfekt spricht: Ich habe alles neu gemacht. Sondern dass er diesen Satz in der Gegenwartsform spricht: Ich mache alles neu. Also als gegenwärtig laufendes und noch nicht abgeschlossenes Gottesprogramm. Das heißt, unser Text in Offenbarung 21 und 22 schildert noch nicht das Ende dieses Gottesprogrammes. Noch gibt es auf der neuen Erde Nationen, die außerhalb des neuen Jerusalem leben. Und die, so lesen wir es in Kapitel 22, Vers 2, die noch der Heilung bedürfen. Und vor allem, noch gibt es unzählige Geschöpfe, die sich im Gerichtsort des Feuersees und nicht in der Gemeinschaft mit Gott befinden. Noch ist Gott nicht alles in allen, wie Paulus es in 1. Korinther 15, Vers 28 als letztes Ziel der Wege Gottes beschreibt. Aber die Verheißung Gottes steht: Siehe, ich mache alles neu. Und weil wir Menschen das so schwer glauben können, darum sagt er gleich hinterher: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Gott kennt uns eben. Gott kennt uns. Er weiß, das können wir nicht fassen. Und da kommt gleich noch der Satz hinterher: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Nun wollen wir uns aber noch anschauen, was unser Text über das Leben auf der neuen Erde noch aussagt. Denn die Beschreibung der neuen Welt Gottes beschränkt sich nicht nur auf Negation oder diese Pauschalformulierung, sondern beschreibt auch positiv, konkret, was denn so fundamental anders sein wird auf dieser neuen Erde. Ich lese ab Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott her herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der Mittelpunkt dieser neuen Welt Gottes wird das neue Jerusalem sein. Hier wohnt Gott. Hier ist der Mittelpunkt seiner Gegenwart und seines Heilswirkens. Schauen wir uns dieses neue Jerusalem nun mal etwas näher an. Dieses neue Jerusalem sieht Johannes herabsteigen aus dem Himmel von Gott her. Herabsteigen aus dem Himmel von Gott her. Drei Ausdrücke. Dreimal wird hier betont, das kommt von oben nach unten. Und das ist von Gott. Das Gegenstück dieser Gottesstadt in der menschlichen Geschichte war von jeher Babel. Und die Verkörperung menschlicher Überhebung in einer Stadt als Mittelpunkt menschlicher Kultur findet sich in dem Gründungsprogramm von Babel wieder. Das lesen wir in 1. Mose 11, Vers 4. Und die Menschen sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen. Allem menschlichen Streben in Kultur und Religion und eben gerade auch in ihrer feinsten und edelsten Gestalt wohnt doch immer wieder das gleiche Prinzip zugrunde. Wir setzen seine Spitze bis an den Himmel. Der Mensch will sich durch Kultur und Religion höher entwickeln, bis er den Himmel erobert. Und deshalb wird hier vom neuen Jerusalem gleich dreifach betont, dass es herabsteigt aus dem Himmel von Gott her. Der Weg zur neuen Welt führt nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Babylon als Hure des Tieres ist das Gegenstück von Neu-Jerusalem als Braut des Lammes. Wir lesen, es ist die heilige Stadt. Es handelt sich bei dem neuen Jerusalem also um eine echte Stadt. Die neue Menschheit auf der neuen Erde erscheint nicht als eine formlose Masse, sondern als geordnetes Gemeinwesen, als Stadt. Und auch außerhalb der Stadt gibt es klare soziale Strukturen. Wir lesen in Vers 24 und 26, es gibt dort Nationen und es gibt Könige der Erde. Das Leben auf der neuen Erde ist also ganz konkretes Leben mit einer konkreten Gestalt und konkreten Strukturen. Nicht irgendein Geistnebel, so eine verschwommene Masse, so alles irgendwie so zusammenfließt, wo dann nichts Individuelles und keine Gestalt mehr zu erkennen sind. Nicht so. Konkret. Wir lesen weiter. Bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das Schmuck dieser Stadt besteht in tiefer und leidenschaftlicher Liebe zum Lamm. Eben so wie die Braut den Bräutigam liebt. Das Wesen und der Schmuck dieser Stadt besteht in tiefer Liebe zum Lamm. Von dieser Liebe zum Lamm ist diese Stadt und alle ihre Bewohner geprägt. Da fällt mir natürlich gleich die Frage Jesu an Petrus ein. Liebst du mich? Liebst du mich? Die Beziehung zu Jesus ist eben nicht nur Pflichterfüllung, nicht nur Kopfwissen, nicht nur Bejahen bestimmter dogmatischer Lehrsätze. Die Beziehung zu Jesus soll eine Liebesbeziehung sein. Liebst du mich? Und das wird in dieser Stadt vollendet werden. Geschmückt wie eine für ihren Mann, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Die Liebe zum Lamm ist das, was diese Stadt prägt. Und in diese Liebe einzugehen, ist die Bestimmung und Erfüllung der Menschheit. Und dafür hat diese Stadt 12 unverschlossene Tore. 3 Tore in jeder Himmelsrichtung. Das wird betont. In jeder der 4 Himmelsrichtungen hat diese Stadt 3 Tore, die nicht verschlossen sind. 4 ist die Zahl der Welt und 3 ist die Zahl Gottes. 4 mal 3 will also aussagen, hier kommen Gott und die Welt wieder zusammen. Deshalb ist die 12 als Zahl des Volkes Israel auch immer Ausdruck für die Bestimmung dieses auserwählten Volkes, das nämlich, wie es Abraham gesagt wird, in ihm gesegnet werden sollen alle Geschlechter der Erde. Und deshalb findet sich auf den 12 Toren auch die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. Interessanterweise in Vers 12. Denn hier findet die eigentliche Bestimmung des Volkes Israel ihre letzte und tiefste Erfüllung. Ein Zugang zu sein in die Liebesgemeinschaft mit Gott und dem Lamm. Das ist die Bestimmung dieses Volkes. Das wird durch diese 12 Tore deutlich gemacht. Ein Zugang zu sein in die Liebesgemeinschaft mit Gott und dem Lamm. Wir sollten die 12 im neuen Jerusalem also nicht auf das Volk Israel in abgrenzender und ausgrenzender Bedeutung verstehen, so als ginge es hier bei dieser Stadt nur um das Volk Israel, sondern wir sollten es von der Vollendung seiner eigentlichen Bestimmung her sehen. Die 12 als 4 mal 3. Hier kommen Gott und die Welt wieder zusammen. Und Israel bildet den Zugang dafür, die 12 Tore. War Israel früher im Gang der Heilsgeschichte immer das eine auserwählte Volk Gottes, so wird auf der neuen Erde die ganze Menschheit als sein Volk, wohl sogar auch als seine Völker, aber nicht als seine Nation, sondern dieser Begriff des auserwählten Volkes wird hier im Grundtext benutzt, dass die Menschen sein Volk oder seine Völker sein werden. Die Bezeichnung als Volk Gottes hat also eine herrliche heilsgeschichtliche Entfaltung. Von der Verheißung an Israel über das Wort an die neutestamentliche Gemeinde bis auf die neue Erde, wo die ganze Menschheit als sein Volk bezeichnet wird. Das ist dann die endgeschichtliche Erfüllung der alten Gottesverheißung an Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das neue Jerusalem wird das Zelt Gottes bei den Menschen genannt. Damit wird an die Stiftshütte des Volkes Israel erinnert. Die Stiftshütte war das Heiligtum Gottes, für das Gott seine Gegenwart inmitten des Volkes zugesagt hatte. Und genau das ist das wesentliche Merkmal des neuen Jerusalems. Wir lesen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Am Ende kommen also die Menschen nicht in den Himmel, sondern Gott kommt auf die Erde. Hier wird sämtliche Religion auf den Kopf gestellt. Die Gegenwart Gottes macht das neue Jerusalem zum Tempel Gottes. Deshalb findet sich in dieser Stadt auch kein Tempel. Das wird in Vers 22 extra betont. Es gibt in dieser Stadt keinen Tempel. Denn die Existenz eines Tempels bringt ja immer die nur begrenzte Gegenwart Gottes zum Ausdruck. Da gibt es eben einen heiligen Bezirk und alles außenrum ist unheilig. Dort an dieser einen Stelle, da wohnt Gott und außerhalb, da ist er dann eben nicht mehr oder nur noch begrenzt, eingeschränkt. Und es gibt keinen Tempel mehr, weil es keine Begrenzung der Gottesgegenwart mehr gibt. Im neuen Jerusalem finden wir die unbegrenzte, die umfassende Gegenwart Gottes. Und da braucht es keinen Tempel mehr. Durch die Gegenwart Gottes ist die ganze Stadt ein einziger Tempel Gottes. Und das wird auch an der Form dieser Stadt deutlich. Wir lesen in Vers 16, und die Stadt ist viereckig angelegt, ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Die Stadt hat also die geometrische Form eines Würfels. Und jetzt wieder die Schönheit des Wortes Gottes. Wissen Sie, was noch die Form eines Würfels hatte? Das Allerheiligste im Tempel und in der Stiftshütte, das hatte die Form eines Würfels. Da waren auch diese drei Seiten gleich. Großartig. Das heißt, bis in die geometrische Form hinein wird das Wesen dieser Stadt hier veranschaulicht. Hier ist das Allerheiligste, das Heiligtum Gottes. Dabei gibt es aber keine Trennung mehr zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, wie damals im Tempel und in der Stiftshütte, wo dieses Heiligtum nochmal einen Vorhang hatte und dadurch das Heilige vom Allerheiligsten, dem Thron Gottes, der Gegenwart Gottes, abgetrennt war. Denn als Jesus am Kreuz stirbt, da wird ausdrücklich berichtet, da zerriss der Vorhang des Tempels mitten entzwei. Damit sollte deutlich gemacht werden, durch den Tod Jesu ist der Zugang zu Gott frei. Diese Trennung gibt es nicht mehr. Und das gilt jetzt auch für den Thron Gottes im neuen Jerusalem. Dort gibt es keinen abgegrenzten Bereich mehr für den Thron Gottes, keine restricted area, keine Bannmeile, sondern die Bewohner dieser Stadt haben uneingeschränkten Zugang zum Thron Gottes und des Lammes. Wer sind denn die Bewohner des neuen Jerusalem? Da ist zunächst an die Gemeinde zu denken. Denn wo das Lamm ist, da sind natürlich auch diejenigen, die als Glieder am Leib des Christus zum Lamm gehören. Und so hat es sich Jesus auch vom Vater erbeten. In Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Wir lesen nur dreimal davon, dass Jesus sagt, ich will. Nur dreimal. Und einmal hier. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die seien, welche du mir gegeben hast. Das ist mal ein ausdrücklicher Wunsch, den hat der Sohn dem Vater gegenüber geäußert. Da hat er mal einen ganz persönlichen Wunsch, den er dem Vater bringt. Und was ist das für ein Wunsch? Uns bei sich zu haben. Das war sein großer Wunsch. Und diese Bitte des Sohnes wird sich im neuen Jerusalem dauerhaft erfüllen. So wie es ja auch Paulus sagt, wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Der Apostel Paulus beschreibt unsere Zugehörigkeit zu dieser Stadt als Gemeinde übrigens im Bild auch in Galater 4, Vers 26. Da schreibt Paulus, das Jerusalem droben, aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Also hier wird die Beziehung der Gemeinde zu dem neuen, dem himmlischen Jerusalem bei Paulus im Bild sogar mit der Beziehung zu einer Mutter verglichen. Besonders herrlich in diesem Zusammenhang habe ich das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia empfunden. Wir lesen das in Offenbarung 3, Vers 12. Da heißt es: Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wissen Sie, in meine Bibel habe ich vorne und teilweise aus Raffinesse auch hinten meinen Namen und meine Adresse eingeschrieben. Einfach weil mich die Angst plagt, ich könnte diese Bibel irgendwo mal verlieren. Und da möchte ich gerne, dass der Finder weiß, wem diese Bibel gehört und wo er sie zurückgeben kann. Deshalb steht dort mein Name und meine Anschrift drin. Und hier heißt es von uns, die wir als Überwinder an ihm bleiben, dass er auf uns schreibt den Namen meines Gottes, also Gott als unseren Eigentümer auf uns raufschreibt. Der gehört Gott. Und dann als die Adresse, zu der wir gehören, diese Stadt, den Namen der Stadt des neuen Jerusalems, der Stadt Gottes. Das ist unsere Adresse. Die wird auch auf uns aufgeschrieben. Und dann schreibt Jesus noch seinen neuen Namen, den er für uns hat, auf uns drauf. Das ist die neue Identität, die wir bekommen. Ja, es gibt es in Zeugenschutzprogrammen heute auch, dass man Menschen eine neue Identität geben muss. Und so kriegen wir bei Jesus eine neue Identität. Gott schreibt auf uns den Namen seines Gottes, Eigentümer, den Namen der Stadt seines Gottes, des neuen Jerusalems, unsere Adresse. Und den neuen Namen, den er für uns hat, unsere neue Identität und Berufung von ihm her. Auf diese Weise gehen wir nie mehr verloren. Wir sind bei den Bewohnern des neuen Jerusalems, also die Gemeinde, haben wir vielfältig bezeugt gefunden. Dann macht die Zahlensymbolik mit dem häufigen Vorkommen der 12 und die Beschriftung der 12 Perlentore mit dem Namen der 12 Stämme Israels natürlich auch klar, dass wir hier auch die Angehörigen des Volkes Israel finden werden. Und auch die Väter Israels dürfen wir nicht vergessen. Denn schon von Abraham heißt es in Hebräer 11, Vers 10, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also schon der alte Abraham, so weit zurück, hat diese Perspektive von Gott her gehabt und hat auf diese Stadt gewartet, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und was war die Konsequenz in seinem Leben? Er lebte in Zelten, Um deutlich zu machen, hier gehöre ich eigentlich dauerhaft nicht hin. Ich gehöre dauerhaft in diese Stadt Gottes. Da sollten wir uns in übertragenem Sinne schon mal fragen, wo und wie können wir in Zelten leben? Wo muss das deutlich werden in unserem Leben? Und in Hebräer 13, Vers 14 wird deshalb gesagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Eine Zusammenfassung der Bewohner des neuen Jerusalems finden wir dann in Hebräer 12, 22 bis 23. Da wird gesagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion in Jerusalem, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Hier haben wir es also alles mal zusammengestellt, die Bevölkerung, die Einwohner des neuen Jerusalems. Diese alle verbindet dort im neuen Jerusalem als dem Tempel Gottes die Berufung zum Priesterdienst. Offenbarung 22, 3 und 4 lesen wir: Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Für dienen steht hier das griechische Wort latreo, und dieses Wort bezeichnet das priesterliche Dienen. Durfte früher der hohe Priester nur einmal im Jahr ins Allerheiligste vor dem Angesicht Gottes erscheinen, so heißt es hier von allen seinen Knechten in uneingeschränkter Weise: Sie werden sein Angesicht sehen. Haut uns das um? Ist das eine Riesenverheißung? Sie werden sein Angesicht sehen. Da ist nicht ein Anmeldeformular, ein Termin machen. Freier Zugang. Sein Angesicht sehen. Dann heißt es weiter: Sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das heißt, hier wird das Wesen Gottes uneingeschränkt wiedergespiegelt. Ihnen kann man die Lebensgemeinschaft mit Gott im wahrsten Sinne des Wortes an der Stirn ablesen. Hier erfüllt sich die ursprüngliche Bestimmung des Menschen, das Ebenbild Gottes zu sein. Eine Herrlichkeit, die hier in unserem Leben ja schon ihren Anfang nehmen soll. Heute schon, sagt uns Paulus, indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Was hier also vollkommen sein wird, ungetrübt, uneingeschränkt, dass man ihn wirklich an unseren Stirnen ablesen kann, sein Wesen, das soll hier heute schon anfangen. Es darf hier und da schon mal ein Buchstabe von seinem Namen an unserer Stirn offenbar werden in unserem Leben. Das soll anfangen. Da möchte der Herr nicht später komplett alles schreiben müssen, sondern nur noch ergänzen, was fehlt. Es soll etwas deutlich werden an uns von seinem Wesen. Der letzte Gedanke, den ich nicht verschweigen darf: Es wird in der Neuschöpfung von Himmel und Erde nicht nur Bewohner des neuen Jerusalem geben. Unser Text ist hier sehr eindeutig. In Vers 12 und 14 lesen wir: Und die Stadt hatte eine große und hohe Mauer und an den Toren 12 Engel. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Es wird besonders hervorgehoben, die Stadt hat eine große und hohe Mauer. Und an den Toren stehen 12 Engel als Wächter. Diese Mauer markiert die Heiligkeit der Stadt. Hier besteht eine klare Scheidung von allem Unheiligen. Die Grundsteine der Mauer symbolisieren die Lehre der Apostel, das von ihnen verkündete Evangelium als Scheidungslinie von drinnen und draußen. Niemand kann sich an dem Evangelium vorbei in diese Stadt mogeln. Man kommt nicht irgendwie in diese Stadt. Es wird nicht am Ende irgendwie schon alles gut. Und das ist Gott so wichtig, dass er auch hier, nicht nur bei dem Siehe, ich mache alles neu, sondern auch hier selbst das Wort nimmt. Er redet selbst wieder Originalton aus dem Munde Gottes. Vers 7 und 8. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber. Den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, das scheint hier so der Hauptnenner zu sein, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und ganz am Ende der Offenbarung wird diese Warnung noch einmal wiederholt, 22, die Verse 14 bis 16. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wieder wie so ein Hauptnenner. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Wer also hier in der Lüge und im Selbstbetrug seines Lebens verharrt und seine Kleider nicht wäscht im Blut des Lammes, dessen Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Sehen Sie, ich hätte diese Betrachtungen lieber mit der herrlichen Perspektive des Ich mache alles neu ausklingen lassen. So richtig schön rund zum Schluss. Denn das ist ja die letzte Perspektive. Ich hätte es gern mit dieser letzten Perspektive so richtig rund und schön ausklingen lassen. Aber das kann ich nicht. Denn das tut hier dieser Text auch nicht. Da habe ich eine Verantwortung. Es so zu sagen, wie es doch hier steht. Es war Gott offenbar sehr wichtig, am Ende dieser herrlichen Schilderungen des neuen Himmels und der neuen Erde, nicht ein wonniges Gefühl, sondern eine ernste Warnung stehen zu lassen. Und sehen Sie, wir dürfen die Spannung des Drinnen und Draußen nicht schneller auflösen, als Gott das tut. So, ja. Ah, Gott, alles in allem, herrlich. Das dürfen wir nicht überspringen. Das ist unsere Verantwortung, das ist Gott wichtig. Das dürfen wir nicht verschweigen, das dürfen wir nicht reduzieren auf, man sieht es kaum noch. Das wird hier sehr deutlich gesagt. Wir dürfen die Spannung des Drinnen und Draußen nicht schneller auflösen, als Gott es tut. In der Neuschöpfung von Himmel und Erde gibt es noch diese große Scheidung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute in unserem Leben klare Entscheidungen treffen und nicht einfach denken, dass ja am Ende sowieso alle irgendwie ins neue Jerusalem kommen. Das wäre ein fataler Irrtum mit schwerwiegenden Konsequenzen. Ich möchte deshalb, wie es auch die Offenbarung tut, mit der großen Einladung aus Kapitel 22, Vers 17 schließen. Und der Geist und die Braut, also das neue Jerusalem, diese Stadt, die lässt Gott hier sprechen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Hier ist also eine Kette, ein Staffelstab. Erst sollen wir selber kommen. Wir sollen kommen. Die Einladung steht. Und wer gekommen ist, wer das hört, der soll seinerseits jetzt auch bezeugen und sprechen, komm, einladen. Darum Samstag wieder rausgehen, darum Impulsabende. Und wer es hört, der spreche auch wieder, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Einladung, die steht für jeden von uns. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns diese große Schau geschenkt hast und dass du das nicht nur durch deinen Pressesprecher hast verkünden lassen, sondern dass es dich da nicht gehalten hat, selbst das Wort zu nehmen und diese Dinge, die dir so zentral wichtig sind, selber zu sagen. Dass du einmal alles neu machen wirst, aber auch, dass es in dieser Neuschöpfung erst noch ein Drinnen und ein Draußen gibt. Dass du uns warnst und dass du uns einlädst. Und Herr, ich bitte dich für diese ganze Versammlung, die heute hier ist, dass doch nicht einer hier sein möge, der diese Einladung nicht annimmt, nicht angenommen hat und der dann einmal nicht in dieser Stadt sein wird, wenn wir dir bei dir sein dürfen, dein Angesicht sehen alle Zeit. Herr, wir preisen dich, wir danken dich für diese große Perspektive, auf die wir so fröhlich zuleben können. Mach sie uns immer wieder lebendig, dass wir uns wirklich lösen lassen von dem, was hier unser Leben in der Sichtbarkeit so prägt. Wir beten dich an und freuen uns auf deinen Tag. Wir freuen uns auf dich, dich zu sehen, bei dir zu sein, alle Zeit. Amen.